Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa mathalul ladhina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr weltweit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 2. August 2021, gleich dem 11. Mordort 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Libanon, Hariris Verzicht auf Kabinettsbildung, Gründe und Folgen. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenamtssprecher, das illegitime zionistische Regime, muss Anschuldigungen gegen Iran beenden. Iran, Raisi trifft morgen offiziell sein Amt als Präsident an. UN, israelische Schließung von Gaza-Übergängen behindert Wiederaufbau. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenamtssprecher, das illegitime zionistische Regime, muss Anschuldigungen gegen Iran beenden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, hat als Reaktion auf den Vorwurf des zionistischen israelischen Regimes, Iran sei für den Angriff auf einen israelischen Öltanker vor der Küste Omans verantwortlich, bekräftigt, dass das illegitime zionistische Regime seine Anschuldigungen gegen Iran beenden müsse. Dies ist nicht das erste Mal, dass das zionistische Regime und die USA Iran beschuldigen, sagte Khatibzadeh am Sonntag auf seiner wöchentlichen virtuellen Pressekonferenz und fügte hinzu, diese Anschuldigungen sind im Rahmen der Arbeit der Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten zu bewerten. Der iranische Außenamtssprecher fuhr fort, das israelische Besatzerregime hat überall dort, wo er seinen Fuß gesetzt hat, Unruhen, Instabilität, Gewalt, Terror und Krieg mit sich gebracht. Dafür sind diejenigen verantwortlich, die diesem Regime in der Region Platz gemacht haben. Ferner sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, mit Blick auf die Forderungen der US-Senatoren an Biden, den designierten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an der Teilnahme an den Treffen der Vereinten Nationen zu hindern, derartige Forderungen sind kindisch, naiv und im Rahmen der anti-iranischen Lobbyarbeit. Als Sitz der UNO haben die Vereinigten Staaten Pflichten, die sie ungeachtet ihrer Differenzen mit anderen Ländern erfüllen müssen. Bezugnehmend darauf, dass die USA einen weiteren Iraner wegen des Exportes sanktionierter Güter verhaftet und gegen ihn Anklage erhoben haben, erklärte Khatibzadeh, solche Schritte, die die US-Regierung unverschämt unter haltlosen Anschuldigungen durchführe, seien der Geiselnahme gleichzusetzen. Khatibzadeh ergänzte, unsere Priorität ist die Befreiung der Iraner aus den US-Gefängnissen. Je größer die Zahl ihrer Geiseln ist, desto länger wird die Liste der Iraner, die freigelassen werden müsse. Zu den Maßnahmen Irans zur Herstellung des Friedens in Afghanistan sagte Khatibzadeh, dass Iran die Sicherheit des afghanischen Volkes als erste Priorität betrachtet. Iran sei zu jeder Hilfe bereit, um die Sicherheit in diesem Land zu gewährleisten. Auf die Frage über die Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken und einigen europäischen Ländern darüber, dass die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens nicht ewig dauern können, sagte Khatibzadeh, Die Vereinigten Staaten, die das Atomabkommen verletzt, ungerechte Sanktionen gegen das iranische Volk verhängt und durch ihren Wirtschaftskrieg große Schwierigkeiten und Probleme verursacht haben, sind das letzte Land, das eine Forderung stellen kann. Iran, Raisi tritt morgen offiziell sein Amt als Präsident an. Ebrahim Raisi wird am Dienstag vom geehrten Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Khamenei offiziell in seinem Amt bestätigt. Die Bestätigungszeremonie findet am 3. August unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Anwesenheit einer Anzahl von ranghohen Verantwortlichen und Entscheidungsträgern des Landes in der Imam Khomeini Hosseinie statt. Zu Beginn der Zeremonie wird Innenminister Abdulrazzaq Rahmani Fazli zunächst einen Bericht über die Präsidentschaftswahlen im Juni, bei denen Raisi gewonnen hat, vorlegen. Nach dem Vorlesen des Dekrets des Oberhauptes der Islamischen Revolution zur Bestätigung der Präsidentschaft von Raisi werden er und Ayatollah Khamenei jeweils Reden halten. Zwei Tage später wird Raisi als Präsident im Parlament vereidigt. UN: Israelische Schließung von Gaza-Übergängen behindert Wiederaufbau. Laut den Vereinten Nationen behindert der Mangel an Rohstoffen im belagerten Gazastreifen aufgrund der Schließung von Grenzübergängen des verarmten Küstenstreifens durch Israel den Wiederaufbauprozess. In einer Erklärung am Sonntag machte Sam Rose, Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge, die Bemerkungen und bestätigte, dass das Flüchtlingshilfswerk Ende Juni einen besonderen Appell eingereicht hat, um die für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Streifens notwendige Mittel zu beschaffen. Das israelische Regime hat am 10. Mai einen 12-tägigen Krieg gegen den bereits von Tel Aviv blockierten Gazastreifen begonnen. Als Folge der brutalen Aggression wurden in Gaza mindestens 260 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet und mehrere tausend Menschen verletzt. Die Aggression zerstörte und beschädigte auch hunderte Wohn- und Industriegebäude in Gaza. Rose sagte weiter, dass die UNRWA nach der internationalen Schadens- und Bedarfsanalyse, die damals während eines Gebertreffens eingeleitet wurde, ihre eigenen Schadensbewertungen in Gaza begonnen habe. Er betonte auch, dass die Agentur 160 Millionen US-Dollar benötigt, um Häuser der Gaza-Flüchtlingsfamilien wieder aufzubauen. In den letzten Jahren erhielt der Gazastreifen die lebensnotwendigen Güter durch den Kerem-Shalom-Übergang sowie zwei weitere, darunter einen mit Ägypten, das von der Regierung in Kairo streng kontrolliert wird. Der Gazastreifen, in dem rund 2 Millionen Menschen leben, steht seit Juni 2007 unter einer umfassenden israelischen Blockade. Die lähmende Blockade hat zu einem Rückgang des Lebensstandards sowie zu einer beispiellosen Arbeitslosigkeit und unerbittlichen Armut geführt. Afghanische Armee tötet pakistanische Taliban-Unterstützer. Laut dem afghanischen Verteidigungsministerium sind 4 pakistanische Taliban-Mitglieder bei einer Operation der Armee in der Provinz Paktia getötet worden. Wie die afghanische Nachrichtenagentur AVA berichtete, legte das Verteidigungsministerium am Sonntag in einer Erklärung die Sicherheitslage in verschiedenen Regionen dar und verkündete, dass bei Gefechten in Barmal in der Provinz Paktia 12 Taliban-Mitglieder, darunter 4 pakistanische Unterstützer dieser Gruppe, getötet und 9 weitere verletzt wurden. Paktia zählt zu den unsicheren Provinzen in Afghanistan. In großen Teilen dieser Provinz sind die Taliban-Kräfte präsent. Nach einer neuen Runde von Taliban-Angriffen in verschiedenen Landesteilen in den letzten Wochen hat die afghanische Regierung der pakistanischen Regierung wiederholt vorgeworfen, zur Unterstützung der Taliban Truppen nach Afghanistan entsandt zu haben. Diesen Vorwurf hat Islamabad jedoch bestritten. Hunderte in Berlin festgenommen, Covid-Skeptiker raufen mit der Polizei. Die deutsche Polizei hat mehrere hundert Menschen festgenommen, die sich in der Hauptstadt Berlin versammelt hatten, um gegen die Covid-19-Beschränkungen nach einem Anstieg der Infektionen zu protestieren. Berliner Gerichtsbeamte hatten die sonntägliche Protestversammlung Anfang der Woche wegen einer Zunahme der Zahl der Covid-19-Fälle verboten. Trotz des Verbots haben die Leute versucht, sich zusammenzufinden. Es waren mehrere hundert, dann mehrere tausend, sagte Polizeisprecher Thilo Kablitz. Einige der Demonstranten griffen Beamte an, ignorierten Straßensperren, störten den Verkehr in Teilen Berlins und rauften sich mit der Polizei. Der Polizeisprecher sagte, rund 5000 Demonstranten seien zu der illegalen Versammlung gekommen. Demonstranten hätten versucht, die Polizeikette zu durchbrechen und Polizisten herauszuziehen, was zum Einsatz von Reizmitteln, Schlagstöcken und körperlicher Gewalt führte, twitterte die Berliner Polizei. In der Hauptstadt wurden im Laufe des Tages rund 600 Demonstranten festgenommen. Deutschland hat im Mai viele seiner Coronavirus-Beschränkungen gelockert, einschließlich der Wiedereröffnung von Restaurants und Bars. Dennoch müssen Personen, die drinnen speisen oder in einem Hotel übernachten möchten, nachweisen, dass sie entweder vollständig geimpft sind sich vom Virus erholt haben oder kürzlich negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Die Demonstranten, die sich Querdenker nannten, hielten Transparente mit der Aufschrift »Schluss mit der Corona-Diktatur und Freiheit« hoch. Nur wenige trugen Masken. Richter hatten an diesem Wochenende mehrere geplante Kundgebungen der Gruppe verboten, darunter die für Sonntag, die voraussichtlich rund 22.500 Covid-Skeptiker anziehen würde. Mehr als 2.000 Bereitschaftspolizisten waren in Berlin im Einsatz, um den Demonstranten entgegenzutreten, die das Verbot missachteten. Die Querdenker haben Tausende, manchmal Zehntausende von Unterstützern angezogen, aber ihre Versammlungen werden oft von der Polizei vorzeitig abgebrochen, weil sie gegen Covid-Beschränkungen verstoßen. Die Gruppe wird mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Unterdessen haben die Coronavirus-Fälle in Deutschland seit Anfang Juli nach mehr als 2 Monaten stetigen Rückgangs einen Anstieg verzeichnet. US-Waffengewalt, 5 Tote, 50 Schüsse am blutigen Wochenende in Chicago. Bei einer Reihe von Schießereien in Chicago im US-Bundesstaat Illinois sind mindestens 5 Amerikaner getötet und 50 weitere verletzt worden. Ein Mann wurde getötet und ein weiterer verletzt, nachdem er am Sonntag in der Nähe des westlichen Teils der Stadt mehrmals beschossen worden war. Der 30-Jährige wurde für tot erklärt und der andere Mann in ernstem Zustand aufgefunden. Stunden zuvor war ein 32-jähriger Mann getötet worden, als ihm jemand in der South Shore mehrmals in Brust und in den Unterleib geschossen hatte. Er wurde in einem örtlichen medizinischen Zentrum für tot erklärt. Bei mehr als 500 Schießereien in den USA wurden am Wochenende des 4. Juli mindestens 233 Menschen getötet und 618 verletzt. Die Vorfälle von Massenerschießungen haben in den USA in den letzten Jahren einen alarmierenden Anstieg erfahren und die Debatte über Waffenkontrollgesetze und den Missbrauch tödlicher Waffen neu entfacht. In den ersten 5 Monaten des Jahres 2021 kamen laut Washington Post in den USA mehr als 8.100 Menschen durch Schüsse ums Leben, was etwa 54 Menschenleben pro Tag ausmachte. In diesem Jahr übertrifft die Zahl der Opfer sowie die Gesamtzahl der Schießereien, bei denen mindestens eine Person getötet oder verletzt wurde, die der ersten 5 Monate des Jahres 2020, das die Washington Post als das tödlichste Jahr der Waffengewalt seit mindestens 2 Jahrzehnten bezeichnete. Während seiner Präsidentschaftskampagne versprach US-Präsident Joe Biden, ein Verbot von Angriffswaffen wieder einzuführen, ein freiwilliges Waffenrückkaufprogramm zu schaffen und einen Gesetzentwurf an den Kongress zu schicken, um den Haftungsschutz für Waffenhersteller aufzuheben und Lücken bei der Hintergrundüberprüfung zu schließen. Waffengewalt umfasst auch Selbstmord und nach Angaben des Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr mehr als 13.500 Selbstmorde im Zusammenhang mit Waffen. Mit etwa 121 im Umlauf befindliche Schutzwaffen pro 100 Einwohner sind die USA laut der Genfer Forschungsgruppe Small Arms Survey die mit Abstand am stärksten bewaffnete Gesellschaft der Welt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend bewölkt, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 31 Grad, Esfahan 33 Grad, Shiraz 34 Grad und Bandar Abbas 38 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht. Wir besprechen die Sure 48 zu Ende und beginnen beim Vers 26 dieser Sure.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
Erinnere daran, als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen die Parteilichkeit entfachten, die Parteilichkeit der Unwissenheit, da sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Sie hatten ja ein größeres Anrecht darauf und waren dessen würdig. Und Allah weiß über alles Bescheid. Liebe Hörerfreunde, wir haben in den vorhergehenden Teilen von dem Friedensabkommen gesprochen, das der Prophet und die Anführer der Götzendiener von Mekka in Hudaybiyya nahe bei Mekka abgeschlossen hatten. Der obige Vers erinnert nun daran, dass falscher Stolz und Parteilichkeit ein Grund für Ungläubigkeit ist und dieser falsche Eifer auch die Götzendiener von Mekka dazu veranlassten, dass sie den Muslimen das Betreten von Mekka verwehrten. Die Muslime waren ja nach Mekka gekommen, um den kleinen Hadsch durchzuführen und Gott ein Opfer darzubringen. Die Götzendiener aber argumentierten, in der Badr- und der Uhud-Schlacht haben sie unsere Väter und Brüder getötet. Wie können wir ihnen erlauben, in unsere Stadt zu kommen und sie unverschont wieder gehen lassen? Die Götzendiener wussten sehr wohl, dass es allen erlaubt ist, zum Hause Gottes zu pilgern und dass Mekka ein so heiliges Gebiet ist, dass niemand das Recht hat, in dieser Stadt oder während des Hadsches jemanden umzubringen, selbst nicht den, der seinen Vater getötet hat. Während die Gemüter der Götzendiener sich erhitzten, hat Gott jedoch den Propheten und den Gläubigen Ruhe eingeflößt, damit sie zur Vermeidung von Blutvergießen vorläufig auf den Hadsch verzichten und mit Hilfe des Friedensabkommens von Hudaybiyya erreichen, dass sie in den darauffolgenden Jahren zum Hause Gottes pilgern können. Wären auch sie von dem falschen Eifer aus der Zeit der Unwissenheit erfasst, wäre auf jenem heiligen Gebiet ein Krieg entflammt. Wir sehen: Erstens, jede Parteilichkeit, ob nun im Denken oder im Handeln, ist verwerflich, wenn sie aus der Zeit und Kultur der Unwissenheit stammt und unlogisch und ungerechtfertigt ist. Zweitens, Glauben und Gottesfürchtigkeit setzen voraus, dass jemand in allen persönlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten die innere Ruhe bewahrt, logisch denkt und sich vor Wut und Aggressivität hütet. In dem nächsten Vers der Sura 48, dem Vers 27, heißt es weiter:
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar oder Fingernagel und ohne euch zu fürchten. Gott wusste doch, was ihr nicht wusstet, und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg in Khaybar. Bevor die Muslime sich auf den Weg von Medina nach Mekka machten, hatte der Prophet einen Traum. Er sah im Traum, dass er mit seinen Anhängern die heilige Moschee in Mekka betritt, um den kleinen Hadsch durchzuführen, und er berichtete den Muslimen davon. Die Muslime meinten, dass dieser Traum noch im gleichen Jahr in Erfüllung gehen werde. Daher begannen einige von ihnen, als die Götzendiener nicht zuließen, dass sie Mekka betreten, Zweifel zu hegen und dachten, wie kann es sein, dass der Traum des Propheten ein Irrtum war? In diesem Moment wurde dem Propheten jedoch obiger Vers offenbart, in dem es heißt, dass dieser Traum die Wahrheit war und dass sie alle in Sicherheit die heilige Moschee betreten werden. Gemäß dem Friedensabkommen von Hudaybiyah haben die Götzendiener im darauffolgenden Jahre für 3 Tage Mekka verlassen und die Muslimen konnten sorglos ihren Hadsch durchführen. Allerdings haben die Götzendiener einige Zeit später gegen den Friedensvertrag verstoßen und die Muslime haben im 8. Jahr nach der Hijra ohne Blutvergießen Mekka eingenommen. Wir möchten anmerken, erstens, die göttlichen Verheißungen gehen mit Sicherheit in Erfüllung, auch wenn es sein kann, dass Gott in seiner Weisheit und seinem Wissen den Zeitpunkt hinausschiebt. Doch eine Verschiebung des Zeitpunktes sollte keine Skepsis in uns hervorrufen. Zweitens, manchmal kann ein Frieden, der aufgrund Erwägung des Wohles der Muslime und nicht aus Angst vor dem Feind geschlossen wird, mehr Segen mit sich bringen als die bewaffnete Konfrontation mit dem Feind. Ein solcher Frieden kann sogar einen späteren Sieg über den Feind einleiten. Der vorletzte Vers der Sure Fath, Vers 28, lautet:
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Und Allah genügt als Zeuge. Im Anschluss an den Vers, in dem den Muslimen der Sieg über die Götzendiener von Mekka verheißen wird, enthält der eben genannte Vers 28 der Sure Fath die frohe Botschaft, dass diese Erfolge des Islams anhalten werden und er eines Tages die Oberhand über alle Religionen haben wird. Denn das Wort Gottes ist Wahrheit und lenkt die Menschen auf den Weg zu Wohl und Glück. Gemäß einer Überlieferung, die von zahlreichen Personen bezeugt wird, so dass kein Zweifel daran besteht und alle Muslime an sie glauben, wird am Ende der Zeit diese göttliche Verheißung durch einen Nachkommen des Propheten des Islams namens Mahdi in Erfüllung gehen. Imam Mahdi, Gott möge sein Kommen beschleunigen, unterstützt mit seiner Revolution die Unterdrückten auf der Welt gegenüber den Unterdrückern. Er wird mit dem Beistand Gottes über die Unterdrücker siegen und Sicherheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt verbreiten. Wir möchten dazu anmerken: Erstens, Gott will, dass seine Religion einmal auf der ganzen Welt verbreitet wird und die Weltbewohner Rechtleitung finden. Zweitens, Die vorherigen Religionen gehörten zu dem jeweiligen Zeitabschnitt in der Geschichte, wo sie verkündet wurden, aber die Lehre des Islams ist nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Daher gehört die Zukunft dem Islam und wird er universal werden. Die Muslime müssen ihre Pflicht richtig nachkommen und der Welt das wahre Gesicht des Islams vorstellen. Die Sure 48, Fath, schließt mit dem Vers 29. Und zwar beinhaltet dieser Folgendes.
Muhammadur Rasulullah Wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u baynahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujood dhalika mathaluhum fi at-tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Muhammad ist Allahs Gesandter, und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld, nach Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie und ihre große Zahl und Stärke ergrimmen lasse. Allah hat aber denjenigen von ihnen, den Ungläubigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen. Dieser Vers, mit dem die Sure Fath ausklingt, spricht von den Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit Gott die Verheißungen in dem vorherigen Vers in Erfüllung gehen lässt. Für den Sieg des Islams müssen die Muslime ihre Beziehungen im privaten und im gesellschaftlichen Bereich auf vier Prinzipien aufbauen, nämlich: A. Gegenüber dem Feind müssen sie konsequent und streng sein. B. Gegenüber den Glaubensgeschwistern und Gläubigen sollen sie freundlich und gütig und barmherzig sein. C. Sie sollen Gott anbeten und ihm dienen. D. Sie sollen sich für ihr Wachstum und ihren Fortschritt und die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit einsetzen. Wenn die Muslime sich diese Dinge zum Ziel nehmen, werden sie im Diesseits ihre Feinde besiegen und im Jenseits Gottes Gnade und Vergebung erfahren. Wir lernen: Erstens, der Islam ist eine umfassende Religion und unterbreitet ein Konzept für alle Angelegenheiten des Lebens. Zweitens, der Islam wird ohne die Befolgung der Tradition des Propheten und ohne aufrichtige, standhafte Anhänger nicht weltumfassend werden. Drittens, In der Tora und im Evangelium sind die Anhänger des Islams bereits beschrieben worden. Viertens. Das qualitative und quantitative Wachstum der Muslime macht die Feinde grimmig.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Shurangiz mit der ungefähren Übersetzung Aufregend von Shahram Naziri. Viel Spaß!
زمینی خود که باشد با قبارش آه 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 زمینی خود که باشد با قبارش زمین و چرخ و دریا را زمین و چرخ و دریا را بگردان بگردان بگردان
صدف و کف یک آواز، اگر یک نیست از همشان جدا کن، جدا
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Libanon, Hariris Verzicht auf Kabinettsbildung, Gründe und Folgen.
Die politische Krise im Libanon findet offenbar kein Ende. Nach 9 Monaten Regierungsauftrag gab der designierte Premierminister Saad Hariri auf. Der Mittelmeerstaat befindet sich derzeit in einer Wirtschaftskrise und ist extrem verschuldet. Durch die Corona-Pandemie und die Folgen der Explosion im Hafen von Beirut hat sich die Lage weiter verschärft. In den letzten 16 Jahren sind 4 libanesische Premierminister zurückgetreten. 2005 Omar Karami, 2013 Najib Mikati, 2019 Saad al-Hariri und im August 2020 Hassan Diab traten als libanesischer Premierminister zurück. Darüber hinaus wurde Mustafa Adib 2020 in das Kabinett berufen und Saad al-Hariri 2021. Aber Adib gab 1 Monat und al-Hariri 9 Monate später auf. Daher kann gesagt werden, dass binnen 16 Jahren 6 Premierminister aufgegeben haben oder zurückgetreten sind. Der Verzicht von al-Hariri in der aktuellen Situation ist jedoch eine andere Geschichte, denn er gibt die Macht einfach nicht ab und wurde in den letzten 16 Jahren 4-mal für das Amt des Premierministers nominiert. Er bildete 3-mal die Regierung und war insgesamt 5 Jahre lang Premierminister und 9 Monate designierter Premierminister. In seiner Verzichtserklärung zielte al-Hariri direkt auf Präsident Michel Aoun ab und nannte seine Nichtkooperation als Hauptgrund dafür, kein Kabinett zu bilden. Al-Hariri trat im Oktober 2019 als libanesischer Premierminister zurück, nachdem sich die Proteste der Bevölkerung verstärkt hatten. Damals erwähnte er den Streit mit Aoun nicht explizit. Tatsache ist, dass der Grund für al-Hariris Aufgabe und Verzicht auf Regierungsbildung kein Streit mit Michel Aoun ist, sondern der wahre und wichtigste Grund ist sein Monopolanspruch auf die Bildung eines Kabinetts, das externe Wurzeln zu haben scheint. Al-Hariri wurde nach den Wahlen im Mai 2018 für die Kabinettsbildung nominiert, schaffte es damals aber auch, nach 9 Monaten ein Kabinett zu bilden. Der Grund war, dass Al-Hariri zu dieser Zeit auch versuchte, ein technokratisches Kabinett zu bilden und den Anteil von Al-Mustaqbal, Zukunftspartei, im Kabinett zu erhöhen, während Al-Mustaqbal bei den Parlamentswahlen 2018 einen Rückgang seiner Parlamentssitze hinnehmen musste. Damals protestierten sogar politische Strömungen sunnitischen Glaubens gegen Hariris Verhalten und Monopolanspruch. Es scheint, dass Saad al-Hariri und die ihm nahen stehende Inlandsbewegung sowie seine ausländischen Unterstützer die Krise im Libanon als Chance sehen, ihre politischen Forderungen und Ziele zu verwirklichen. Sein Rücktritt im Jahr 2019 erfolgte zu einer Zeit, als der Libanon eine mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung einhergehenden Krise erlebte. Selbst jetzt, während die Bildung eines technokratischen Kabinetts betont wird, ohne die Ansichten des Präsidenten zu berücksichtigen, sieht sich der Libanon einer beispiellosen Wirtschaftskrise gegenüber und die Proteste des libanesischen Volkes nehmen von Tag zu Tag zu. Der Rückzug von Al-Hariri geschieht in einer Zeit, in der der Libanon mit einem schweren Mangel an Treibstoff, Medikamenten, steigendem Dollarwert und steigenden Rohstoffpreisen konfrontiert ist. Die Inflationsrate nimmt rapid zu und die Bürgerorganisationen und Ökonomen sagen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung des Landes jetzt unterhalb der Armutsgrenze lebt. Die Idee und das Bestreben von Al-Hariri und seinen Unterstützern bestand darin, diese kritische Situation zu nutzen, um Druck auf andere Gruppen und Persönlichkeiten auszuüben, mit dem Ziel, sein gewünschtes Kabinett durchzusetzen. Dies war eine falsche Wahrnehmung der Situation und Michael Aoun weigerte sich, das nominierte Kabinett anzunehmen. Ein weiteres Problem ist, dass sich Saad al-Hariri darauf konzentrierte, die Unterstützung ausländischer Akteure zu gewinnen, anstatt sich auf die internen Machtverhältnisse zu konzentrieren, einschließlich der Berücksichtigung der Struktur der herrschenden Stämme im Land und der Beratung mit politischen Gruppen im eigenen Land. Daher reiste er in Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Katar, Frankreich und Ägypten, um die Unterstützung der Verantwortlichen dieser Länder zu gewinnen. Tatsächlich versuchte Al-Hariri, die Frage der Regierungsbildung zu internationalisieren. Dieses Verhaltensmuster half Hariri und dem Libanon nicht, ein neues Kabinett zu bilden, sondern im Gegenteil versetzte das Land in eine Situation, in der die ausländischen Akteure nun Zugeständnisse verlangten. So nahm die ausländische Einmischung in die interne Angelegenheit des Landes nicht nur zu, sondern Pläne der politischen Parteien und Gruppen zur Überwindung der gegenwärtigen Herausforderungen wurden ignoriert, so dass es dem designierten Premierminister letztendlich nicht gelangte, ein für alle Seiten akzeptiertes Kabinett vorzustellen. Darüber hinaus verfolgen ausländische Akteure wie Frankreich, die USA und Saudi-Arabien im Libanon konkrete Ziele, von denen das Wichtigste darin besteht, die Position der Hisbollah im libanesischen Machtgefüge zu schwächen oder sie sogar ganz auszuschließen. Dabei muss gesagt werden, dass die Hisbollah mit 68 der insgesamt 128 Sitze nicht nur die stärkste Fraktion im Parlament ist, sondern auch die absolute Mehrheit der Sitze besitzt. Sie aus dem Machtgefüge auszuschließen, würde bedeuten, dass man einfach die Stimme der Mehrheit der Bevölkerung ignorieren würde. Diese Länder, die ihr Ziel bei den Wahlen im Mai 2018 nicht erreichten und den Sieg der Widerstandskoalition miterlebten, sahen die Explosion im Hafen von Beirut vom 4. August als eine günstige Gelegenheit an, ihre Anti-Hisbollah-Ziele durchzusetzen. Akteure wie die USA und Saudi-Arabien nutzten die Demonstrationen im Oktober 2019 und die nachfolgenden Entwicklungen, das Land ins Chaos zu stürzen, die Hisbollah zu beschuldigen und den Widerstand zu schwächen, und Saad al-Hariri wirkte dabei maßgeblich mit. Auch al-Hariri fiel dieser fremden Sichtweise zum Opfer, weil er der Ansicht war, dass er im Libanon ohne ausländische Unterstützung nicht erfolgreich sein könnte. Also versuchte er, ein pro-westliches Kabinett zu bilden, ohne die Rolle des Präsidenten zu berücksichtigen. Eine andere Frage ist, welche Folgen der Rückzug al-Hariris hat? Eine der wichtigen Folgen al-Hariris Verzicht auf Kabinettsbildung ist, dass das Land erneut in den Prozess der Nominierung eines Premierministers und der Kabinettsbildung eingetreten ist. Nach Hariris Verzicht auf Regierungsbildung hat das libanesische Parlament dem Politiker Najib Mikati den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben. Der zweimalige Ministerpräsident, der zuletzt 2014 an der Macht war, erhielt am Montag im Parlament eine klare Mehrheit von 72 Stimmen. Der libanesische Präsident Michel Aoun beauftragte Mikati daraufhin mit der Bildung eines neuen Kabinetts. Der 65-jährige Mikati soll mit einem reformwilligen Kabinett den jahrelangen politischen Stillstand beenden und das Land aus einer beispiellosen Krise führen. Eine weitere Folge des Rückzugs von al-Hariri ist die Eskalation der wirtschaftlichen Probleme des Libanon, zumindest bis zur Bildung eines neuen Kabinetts. Laut Weltbank zählt die Wirtschaftskrise wahrscheinlich zu den schlimmsten Finanzkrisen der Welt seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit dem Rückzug von al-Hariri ist der Wert eines US-Dollars auf 22.000 libanesische Lira gestiegen. Die Inflationsrate für Nahrungsmittel in diesem Land hat 400% erreicht. 77% der Haushalte haben nicht genug Lebensmittel oder Geld, um Lebensmittel zu kaufen. 55% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Der Mangel an Medikamenten und Schreibstoff hat sich verschärft. Die Devisenreserven des Libanon fielen von 30 Milliarden Dollar im Oktober 2019 auf 15 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt al-Hariris Rückzugserklärung. Mit anderen Worten, sie fielen auf die Hälfte. Der Zusammenbruch der Wirtschaft hat im Libanon Wut auf die politische Klasse ausgelöst, die von den Menschen als extrem korrupt und unfähig angesehen wird. Die Politik wird seit Jahrzehnten von denselben Familien und Persönlichkeiten dominiert. Empörung und Proteste änderten nichts daran. Die Regierung des geschäftsführenden libanesischen Premierministers Hassan Diab war nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im August vergangenen Jahres zurückgetreten. Ohne handlungsfähige Regierung kann der Libanon die vom libanesischen Volk geforderten Reformen nicht einleiten. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Beitrags angekommen und sagen Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.
Thank you.